Der heutige Bibelvers steht in Jona 4, Vers 1 bis 11. Das gefiel Jona gar nicht und er wurde zornig. Er sagte: Ach Herr, genau das habe ich vermutet, als ich noch zu Hause war. Darum wollte ich ja auch nach Spanien fliehen. Ich wusste es doch. Du bist voll Liebe und Erbarmen. Du hast Geduld. Deine Güte kennt keine Grenzen. Das Unheil, das du androhst, tut dir hinterher leid. Deshalb nimm mein Leben zurück, Herr. Sterben will ich. Das ist besser als weiterleben. Aber der Herr fragte ihn: Hast du ein Recht dazu, so zornig zu sein? Jona verließ die Stadt in Richtung Osten. In einiger Entfernung hielt er an und machte sich ein Laubdach. Er setzte sich darunter in den Schatten, um zu sehen, was mit der Stadt geschehen würde. Da ließ Gott der Herr eine Rizinusstaude über Jona emporwachsen. Die sollte ihm Schatten geben und seinen Ärger vertreiben. Jona freute sich sehr über diese wunderbare Staude. Aber früh am nächsten Morgen schickte Gott einen Wurm. Der nagte den Rizinus an, sodass er verdorrte. Als dann die Sonne aufging, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen. Die Sonne brannte Jona auf den Kopf und ihm wurde ganz elend. Er wünschte sich den Tod und sagte: Sterben will ich, das ist besser als weiterleben. Aber Gott fragte ihn: Hast du ein Recht dazu, wegen dieser Pflanze so zornig zu sein? Doch, sagte Jona, mit vollem Recht bin ich zornig und wünsche mir den Tod. Da sagte der Herr: Schau her, du hast diese Staude nicht großgezogen, du hast sie nicht gehegt und gepflegt. Sie ist in der einen Nacht gewachsen und in der anderen abgestorben. Trotzdem tut sie dir leid. Und mir sollte nicht diese große Stadt Ninive leid tun, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die rechts und links nicht unterscheiden können und dazu noch das viele Vieh?
Kathi, weil du gerade den Stoffbeutel angesprochen hast, ich musste daran denken, letzte Woche war Friederike im Zug unterwegs nach Weimar und hat einen Schluck aus ihrer mittendrin Cottbus Flasche getrunken. Und dann kam ein netter, gesprächiger Schaffner und hat gesehen: Ah, Cottbus, das kenne ich ja. Und hat Friederike gefragt, ob sie nicht den Cottbuser Postkutscher putzt Cottbuser Postkutschen tagelang kannte. Und da muss ich dran denken, das war einer der ersten Sätze, die ich gelernt habe, als ich nach Cottbus gezogen bin. Ich bete und dann steigen wir ein in diesen Text. Guter Gott, himmlischer Vater, ich danke dir für diesen alten Text und danke dir für diese Geschichte und danke, dass wir daraus etwas lernen können, auch wenn sie so alt ist, was für uns heute hier in Cottbus relevant ist. Und ich bete, dass wir hinter dieser Geschichte entdecken, wie gut du bist und was dein Blick auch auf unsere Stadt ist. Amen. Ich war kurz nachdem ich nach Weimar gezogen bin, war ich auf einer Fortbildung für so Gemeindegründung und Gemeindegründung in Großstädten in Bukarest. Und das ging von einem Netzwerk aus, was ein Pastor aus New York gegründet hat. Und bei diesem Treffen waren so verschiedene Gemeindegründungen aus Städten in Europa zusammen. Also da kamen Gemeindegründer aus Schottland, aus Israel, aus Ukraine und so weiter zusammen. Und wir haben viel zusammen gearbeitet, wir haben viel zusammen gebetet und unser Herz geteilt. Und ich bin anderthalb Tage früher mit Friederike zusammen gelandet und hingefahren. Und wir hatten dann noch also ein bisschen Zeit, um Bukarest zu erkunden, bevor es dann mit der Arbeit losgeht. Und so sind wir durch diese große, tolle Stadt gelaufen und ich habe gemerkt, so wie ich intuitiv an eine Frage gedacht habe, als wir durch diese Stadt gelaufen sind. Und zwar habe ich gemerkt, wie ich intuitiv an eine Frage gedacht habe, die ich mir zu Anfangs sehr, sehr viel in Weimar gestellt habe, als ich neu nach Weimar gezogen bin, und an eine Frage, die mir Tobi und Aaron beigebracht haben, als ich neu nach Cottbus gezogen bin. Und das ist die Frage: Was hast du Neues heute oder diese Woche über die Stadt gelernt? Was hast du Neues über die Stadt gelernt? Und jetzt laufe ich also durch Bukarest und stelle so fest, und also stelle so diese Frage, lerne ganz, ganz viel Neues über Bukarest und stelle fest: Okay, Bukarest ist ganz anders als Weimar, Bukarest ist ganz anders als Cottbus. Denn Bukarest ist die Stadt der Kontraste, es ist gar kein so einheitliches Stadtbild, sondern so alt und neu sind in dieser Stadt wahnsinnig nah beieinander. Bukarest ist eine Stadt, in der man kein Fahrrad fährt, weil Fahrradfahren da so bei den hohen und chaotischen Autos irgendwie einfach viel zu gefährlich ist. Und Bukarest hat trotz einer kommunistischen Vergangenheit, hat die Mehrheit an der orthodoxen Kirche festgehalten. Also da ist ein gewisser Unterschied zu Ostdeutschland, weil während in Ostdeutschland so die Geschichte zu einer Abwendung und zu einem Loslösen von der Kirche geführt hat, war das in Bukarest anders. Und ihr seid, Kathi hat es gerade gesagt, ihr seid in einer Predigtreihe zu den Werten von mittendrin, also was macht mittendrin aus? Und wir sind in Weimar, ich habe es gerade gesagt, in der Phase, wo wir eigentlich zum ersten Mal uns die Frage nach solchen Werten eigentlich stellen und darum ringen und beten, was sind eigentlich unsere Werte? Haben wir von Anfang an gesagt, dass so diese Kirche in Weimar, die in Weimar entsteht, eine Mischung ist aus einmal so Kennzeichen von Gemeinde generell, die wir in der Bibel finden, dass es irgendwie einen Beitrag haben muss zu dem, was für Leute haben wir eigentlich da. Und das Dritte, es muss auch irgendwie zu unserer schönen Stadt passen. Und damit spiegelt so diese kleine, einfache Frage, was hast du Neues über die Stadt gelernt, eigentlich einen Blick, einen Wert wieder, den mittendrin hier in Cottbus von Anfang an hatte, und den wir in Weimar versuchen, von Anfang an irgendwie einzunehmen und auch noch zu erlernen. Und ich möchte mit euch anhand dieses Bibeltextes, den Renate gelesen hat, so einmal diesen Aspekt anschauen und fragen, hey, warum ist es eigentlich so, dass es für uns als Gemeindegründung in Weimar von Anfang an irgendwie wichtig ist, Weimar vor Augen zu haben? Und warum ist es ein Wert, hier in Cottbus zu sagen, als Kirche wollt ihr und sehnt ihr euch danach, einen weiteren oder einen Beitrag zum Aufblühen der Stadt zu leisten. Und ich würde gerne in drei kurzen Punkten mit euch durch diesen Text durchgehen. Und das erste ist der Ruf in die Stadt, das zweite ist der Auftrag für die Stadt und das dritte ist das Herz für die Stadt. Also der Ruf in die Stadt, der Auftrag und das Herz. So, Jona 4, das sind jetzt die letzten Verse einer kleinen Geschichte aus dem Alten Testament. Und ich würde gerne damit anfangen, dass wir uns einmal kurz anschauen, was ist eigentlich bisher passiert? Also wo in dieser Geschichte, in diesem Buch Jona befinden wir uns eigentlich? Was ist die Story? Und wir sind so im 8. Jahrhundert vor Christus und Jona hatte von Gott einen Auftrag bekommen, und zwar, geh nach Ninive und predige dort. Und Ninive war die Hauptstadt des Assyrischen Reiches, so das liegt im heutigen Irak. Und Assyrien war absolut bekannt für extreme Grausamkeit und Brutalität. Und jetzt sagt Gott zu Jona, geh in diese Stadt, geh zu diesen Leuten und predige quasi gegen diese Stadt. Und er soll die Stadt konfrontieren und sagen und aufdecken, was irgendwie nicht Gottes Vorstellung entspricht in dieser Stadt. Und damit will Gott quasi durch Jona diese Stadt etwas Gutes tun, dieser Stadt wieder zum Aufblühen verhelfen, dass die Menschen vor Ort die Barmherzigkeit Gottes entdecken. Und Jona versteht das sofort, was Gott eigentlich möchte, nur, das ist das Letzte, was Jona will. Und er steigt darauf hin, er bekommt diesen Auftrag und das Erste, was er macht, er steigt darauf hin, so in das erstbeste Schiff, das ihn möglichst weit wegbringt, so bis ans weite Ende der bekannten Welt. Und durch verschiedene Umstände, da kommt dann so die Geschichte mit einem Fisch rein, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, und durch verschiedene Umstände bringt Gott Jona dann doch letztendlich nach Ninive. Und dann kommt Jona in Ninive an und er kommt an und ist getrieben von einem Hass gegen diese Stadt. Ja? Und er predigt trotzdem und im Prinzip besteht seine Predigt aus einem Satz. Ja, vielleicht sitzt du manchmal in einem Gottesdienst und wünschst es auch, oh, wenn Predigt mal nur einen Satz hätten, das wäre mal schön, ein bisschen mehr Zeit zum Frühstücken. So, ja. Aber Jonas Predigt hat im Prinzip einen Satz, und zwar ist seine Predigt noch 40 Tage und dann seid ihr alle tot. Das ist Jonas Predigt. Und das Unfassbare passiert irgendwie, die Stadt kehrt um, Ninive kehrt um und bereut all die Boshaftigkeit und Gott sagt, ich bin barmherzig und ich werde diese Stadt nicht zerstören. So, jetzt eine Geschichte, zu der man viele, viele Fragen stellen könnte, das machen wir jetzt nicht, denn an dieser Stelle setzt unser Text ein, den wir gerade gelesen haben, denn Jona hört das und er kocht vor Wut und Jona schreit quasi Gott an in Vers 2. Jona schreit Gott an in Vers 2, ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und voller Güte bist. Gott, es kotzt mich an, dass du so barmherzig bist. Gott, es kotzt mich an, dass du so gütig bist. Und wie so ein bockiger Junge geht er daraufhin dann aus der Stadt und lässt sich nieder. Das ist Jonas Haltung und Reaktion auf Gottes Barmherzigkeit. Ja? Jona will einen Gott nach seinem eigenen Bild haben. Jona will einen Gott haben, der die Bösen aus seinen Augen, eben die Menschen in Ninive, bestraft und den Guten ihnen selbst Gutes tut. Und als er merkt, dass Gott anders ist, versteht Jona die Welt nicht mehr. Und der Punkt hier ist zunächst mal, Gott tut bei Jona etwas, was er durch die ganze Geschichte hindurch immer und immer und immer wieder gemacht hat. Denn Gott ruft Menschen, Gott ruft Jona in die Stadt, weil er neues Leben möchte für diese Stadt, weil er Gutes möchte für diese Stadt. Gott hat durch das Alte und das Neue Testament immer wieder Leute ganz bewusst in die Städte gerufen und gestellt, damit sie genau da für seine Barmherzigkeit eintreten. Ein sehr bekanntes Beispiel ist ein paar Jahrhunderte später, das Volk Israel ist in Gefangenschaft durch die Babylonier und Gottes Auftrag an einen Mann namens Jeremia lautet, suchet der Stadt Bestes. Und im Neuen Testament zieht sich das weiter durch. Der christliche Glaube ist jung und fängt an, sich so ein bisschen auszubreiten. Und wichtige Leute in dieser Phase, wie Petrus und Paulus, peilen von Anfang an ganz bewusst einflussreiche Städte an, von wo aus sich der christliche Glaube weiter ausbreitet. Also im Alten und im Neuen Testament schickt Gott sein Volk, schickt Gott seine Leute ganz bewusst immer wieder in die Städte. Und die Frage ist, warum ist dieser Ruf in die Stadt heute weiterhin so wichtig für uns, wenn wir uns als Gemeindegründung in Weimar irgendwie beschäftigen und anfangen? Und warum ist das hier für Cottbus so wichtig, dass es einen Wert dieser Kirche ist? Und das ist der zweite Punkt, der Auftrag für die Stadt. Und ich möchte euch da zwei kurze Gründe nennen, einen für den Kopf und einen fürs Herz. Gemeindegründung in der Stadt Cottbus oder in Weimar ist auch eine ganz bewusste Entscheidung immer für eine Stadt. Ja? Eine bewusste Entscheidung, da zu sein, wo die meisten Menschen sind. Und die meisten Menschen wohnen in Städten. Städte sind die Orte, wo neue Trends entstehen, wo Innovationen sichtbar werden, die Orte, wo kulturelles Leben stattfindet und die dadurch immer wieder auch Umgebung prägen, was Kreise zieht. Ja, Weimar ist ein gutes Beispiel dafür. Das sind viele Einflüsse wie Goethe, Schiller, Bauhaus, Universitäten, Arbeitsplätze, so alles Dinge aus der Stadt, die weit über diese Stadtgrenzen hinaus prägen. Der Einfluss von Weimar geht weit über die eigene Stadtgrenze hinaus. Und gleichzeitig ist eben eine Stadt häufig auch der Ort, wo Kirche total unterrepräsentiert ist. Und deswegen ist es uns wichtig, Kirche vor Ort zu sein. Eine Kirche zu sein, die Weimar vor Augen hat, eine Kirche für die Stadt zu sein. Und deswegen ist es ganz bewusst ein Wert von mittendrin in der Stadt und für die Stadt mit einem Beitrag zum Aufblühen der Stadt zu sein. Also das Erste ist, der Auftrag für die Stadt ist eine ganz bewusste Entscheidung. Und das Zweite ist, und lass uns dafür nochmal kurz in den Text gucken, Gott lässt sich so auf Jona ein und versucht ihn wieder zurückzugewinnen. Jona kocht vor Wut, weil Gott nicht so handelt, wie er sich das wünscht. Und so sitzt er da außerhalb der Stadt und sitzt verurteilend da und guckt so auf die Stadt runter. Und Gott kommt zu ihm und spricht mit ihm und macht ein bisschen was Überraschendes. Ja? Jona sitzt da mit seinem Zorn und mit seinem bitteren Herzen und Gott lässt so eine kleine Staude wachsen. Eine kleine Staude, die Jona Schatten bietet. Und der Mann, der gerade noch gesagt hat, so, ich will sterben, weil ich so wütend bin, freut sich auf einmal über diese kleine Staude, die da wächst. Und die Staude ist für eine Nacht da und am nächsten Morgen lässt Gott diese Pflanze wieder eingehen. Und Jona ist dann so wieder völlig irrational in seinem Zorn über diese Staude, die nicht mehr da ist. Und dann kommt Gott zu ihm und sagt Folgendes in Vers 10 und Vers 11. Er sagt, Jona, du hast Mitleid, Barmherzigkeit, Mitgefühl. Das Wort kann man auch mit einem zerbrochenen Herzen übersetzen. Also Gott sagt, Jona, dein Herz ist zerbrochen über diese Pflanze, die du nicht großgezogen hast, für deren Wachstum du nichts getan oder beigesteuert hast. Diese Pflanze war eine Nacht in deinem Leben und du hast ein zerbrochenes Herz. Wie sollte ich da nicht Mitgefühl und Barmherzigkeit für diese Stadt Ninive haben? Gott sagt, Jona, du schaust auf Ninive und siehst nur die Hauptstadt deines Feindes, deine verhasste Stadt. Du bist völlig versunken in deinem Zorn und deiner eigenen Vorstellung darüber, was ich tun soll. Weißt du, was ich sehe, Jona? Ich sehe 120.000 Menschen, die ich geschaffen habe, liebevoll gemacht und großgezogen habe. Ich sehe 120.000 Menschen mit einem unfassbaren Wert. Du siehst die verhasste Stadt. Ich sehe Schönheit und Wert. Und das ist Gottes unfassbares Herz für Ninive. Und das ist Gottes unfassbares Herz für Weimar und für Cottbus. Warum? Weil Gottes Herz bei den Menschen ist. Weil Gottes Herz bei den Menschen ist. Gott sieht die 100.000 Einwohner in Cottbus und sieht Schönheit. Und deswegen sendet er mit einem Auftrag mittendrin ganz bewusst in diese Stadt hinein. Ja, er will durch mittendrin Leben, Liebe, Barmherzigkeit in diese tolle Stadt bringen. Das ist Gottes Ruf und Auftrag in die Stadt hinein. Ja, wir wollen in Cottbus und Weimar nicht einfach nur leben und die Stadt konsumieren und aufsaugen, was diese Städte alles zu bieten haben, sondern unser Wunsch und unsere Sehnsucht ist es, mit einem tiefen Bewusstsein in dieser Stadt als Gesandte zu leben. Und die Frage ist dann immer, und das hat Katja gerade auch so schön in ihrer Einleitung gesagt, hey, sich auch die Frage zu stellen, wie kann ich Gesandter sein in der Nachbarschaft, in der ich wohne? Wie kann ich Gesandter sein an den Arbeitsplatz, an dem ich gerade bin? Ja? Gott schickt Jona nach Ninive, weil er Gutes möchte für diese Stadt, weil er möchte, dass Städte aufblühen. Und dieses Herz geht weiter von Ninive über Cottbus nach Weimar. Das ist Gottes Herz für die Stadt. Und die Frage ist, wie kommen wir dahin? Wie bekommen wir, und das ist der dritte Punkt, wie bekommen wir ein Herz für die Stadt? Chesterton ist ein britischer Journalist und Schriftsteller aus dem 19. Jahrhundert. Und der sagt über eine Stadt Pimlico, die er nicht leiden kann, also die mag er nicht, sagt er Folgendes, und ich glaube, das kann uns helfen. Er sagt, nehmen wir an, wir sind mit einer verzweifelten Sache konfrontiert, sagen wir Pimlico. Wenn wir darüber nachdenken, was wirklich das Beste für Pimlico ist, werden wir feststellen, dass der Faden des Denkens zum Thron des Mystischen und des Willkürlichen führt. Es reicht nicht aus, dass ein Mann Pimlico missbilligt. In diesem Fall wird er sich einfach die Kehle durchschneiden oder nach Chelsea ziehen. Es reicht auch nicht aus, wenn man Pimlico gut heißt, denn dann bleibt es Pimlico, was schrecklich wäre. Der einzige Ausweg scheint darin zu bestehen, dass jemand Pimlico liebt. Und zwar mit einer transzendentalen Bindung und ohne jeden irdischen Grund. Wenn es einen Menschen gäbe, der Pimlico liebte, dann würde Pimlico zu Elfenbeintürmen und goldenen Zinnen aufsteigen. Chesterton sagt, Gesandter in eine Stadt zu sein, also jemand mit einem guten Auftrag für die Stadt zu sein und in dieser Stadt unterwegs zu sein, heißt nicht einfach alles abzulehnen und blöd finden. Aber genauso wenig hilft auch nicht, einfach alles positiv zu sehen und alles zu übernehmen. Der beste Weg ist, die Stadt zu lieben. Der beste Weg ist, die Stadt zu lieben. Und zu so einer Liebe fordert Gott uns auf. Nicht einfach alles verachten und schlecht finden, was in Cottbus passiert, aber auch nicht einfach alles unreflektiert gutheißen. Der beste Weg ist, Cottbus, Weimar zu lieben. Ein Herz für die Stadt zu haben und dadurch, sagt Chesterton dann später, wenn das passiert, dadurch werden Städte schöner. Und die Frage ist jetzt, wo bekommen wir so ein Herz, wo bekommen wir so einen Blick für die Stadt her? Lass uns nochmal in die Geschichte von Jona schauen. Also Jona sitzt immer noch jetzt so außerhalb der Stadt in der Hoffnung, dass Ninive immer noch untergeht. Jona hat die Stadt verlassen, um sein eigenes Leben zu retten, falls die Stadt vernichtet wird und untergeht. Jona geht aus der Stadt, um sein Leben zu retten und sitzt da jetzt und schaut voller Verurteilung auf die Stadt hinunter. Jahrhunderte später trat wieder ein israelitischer Prediger in der Großstadt auf. Diesmal in Jerusalem. Sein Name war Jesus. Jesus wurde nicht zu einem fremden assyrischen Volk geschickt, sondern zu seinem eigenen Volk. Und trotzdem wurde er verachtet und verspottet. Jona verließ die Stadt, um sein Leben zu retten und die Stadt zu verurteilen. Jesus wurde 8 Jahrhunderte später aus der Stadt hinausgetrieben, um selbst verurteilt zu werden, um sein Leben zu verlieren, um die Stadt zu retten. Jesus wurde außerhalb der Stadtmauer auf Golgatha gekreuzigt und wir sehen hier, wie weit Gottes Herz und Barmherzigkeit für Menschen der Stadt geht. Er gibt sein Leben und stirbt, um dadurch zu retten und zu neuem Leben zu führen, selbst diejenigen, die ihn ans Kreuz geschlagen haben. Der Mann, den die Stadt abgelehnt hat, stirbt außerhalb der Stadt, weil er diese Stadt liebt. Und ich bin davon überzeugt, dass genau dort, so an diesem Kreuz auf Golgatha, wir selbst heute noch ein Herz für Weimar, ein Herz für Cottbus finden können. Denn dieses Kreuz von Golgatha spiegelt uns auf der einen Seite so, dass wir selbst das Kreuz ganz genauso gebraucht haben wie Ninive. Jona hat gedacht, er sei so viel besser als die Menschen in der Stadt in Ninive. Und Gottes Lektion an ihm war, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Und damit konfrontiert uns diese Wahrheit des Kreuzes irgendwie auch. Am Kreuz konfrontiert uns Jesus damit, dass er sagt, so, der Bruch aller Menschen mit Gott ist so schwerwiegend. Die Zerbrochenheit aller Menschen ist so groß. Wir alle können uns eigentlich gar nicht über andere erheben. Und gleichzeitig zeigt uns das Kreuz Jesus Herz für die Stadt und wie unfassbar wir geliebt in ihm sind. Seine unaufhörliche, unverschämte Barmherzigkeit und seine Bereitschaft, sein ganzes Leben hinzulegen für unsere Zerbrochenheit. Und es ist angesichts von dieser Barmherzigkeit des Kreuzes, werden wir selbst barmherzig. Ja? Wir werden barmherzig darin, wie wir andere Menschen sehen und barmherzig darin auch, wie wir unsere Stadt sehen. Ich bin davon überzeugt, dass wenn wir selbst erstmal erkannt haben, dass wir persönlich selbst die Barmherzigkeit Gottes so, so stark gebraucht haben, sie uns eigentlich auch nicht verdient haben, er sie aber trotzdem schenkt, dass wir dann auch barmherzig und Mitgefühl haben können für unsere Städte, die ebenso Barmherzigkeit brauchen. Ja, wir haben hier die Kraft, die jeder verurteilenden Haltung anderen gegenüber den Boden unter den Füßen wegzieht. Wenn wir das erkennen, werden wir nie wie Jona auf irgendeinem Hügel sitzen und auf eine Stadt oder andere Menschen verurteilend hinabschauen, sondern dann machen wir uns auf den Weg, dann laufen wir in die Stadt und lassen uns von Gott in die Stadt senden. Dann kommen wir wirklich dahin zu fragen und uns persönlich und als Kirchen danach auszustrecken, wie können wir zum Aufblühen dieser Stadt beitragen. Die Woche in Bukarest war fast vorbei. Und ich habe mich mit dem Pastor bzw. Leiter der Fortbildung unterhalten. Er kam aus der Ukraine und er hat mitten im Kriegsgebiet sein Gemeindehaus geöffnet und als Unterkunft zur Verfügung gestellt. Und mittlerweile hat sich das so ein bisschen so eingependelt, dass der Bürgermeister alle Menschen automatisch zu dieser Kirche schickt. Und er hat sehr bewegend so über ihren Einsatz als Kirche im Kriegsgebiet erzählt und hat dann Folgendes zu mir gesagt. Er hat gesagt, die Kirche ist eigentlich nicht für die Kirche da, sondern für die Stadt. Sobald sie anfängt zu denken, dass sie für sich selbst da ist, beginnt sie zu sterben. Ja? Eine Kirche, die aufhört, nach dem Aufblühen der Stadt zu fragen und eine Kirche, die anfängt, sich um sich selber zu drehen, ist eine Kirche, die anfängt zu sterben. Eine Kirche, die eigentlich ihre Existenzberechtigung verliert. Und sie kriegen dann regelmäßig so die Rückmeldung, wenn es euch hier nicht geben würde an diesem Ort, hier wird so viel fehlen. Hier wird so viel fehlen. Und meine Challenge an dich und an euch ist zu fragen, was würde fehlen, wenn es mittendrin Cottbus nicht geben würde? Was wird in dieser Stadt fehlen? Ich bete. Guter Gott, himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass eine Perspektive, die danach fragt, wie können wir zum Aufblühen der Stadt beitragen, etwas ist, was ganz, ganz tief in dir selbst verankert ist. Ja, das ist dein Herz, das dahinter steht und steckt. Es ist dein Herz, was sich danach sehnt und fragt, wie können wir Gutes für die Stadt tun? Und am Ende hast du dein Leben gegeben, damit Städte aufblühen können.